Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht beim Propheten Hesekiel im 22. Kapitel. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du, Menschenkind, sprich zu ihnen, du bist ein Land, das nicht beregnet ist, das nicht benetzt wurde zur Zeit des Zorns, dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben. Sie fressen Menschen, reißen Gut und Geld an sich und machen viele zu Witwen im Lande. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist, und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen. So werde ich unter ihnen entheiligt. Die Oberen in ihrer Mitte sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen und Menschen umzubringen um ihrer Habgier willen. Und seine Propheten streichen ihnen mit Tünche darüber, haben Truggesichte und wahrsagen ihnen Lügen. Sie sagen, so spricht Gott der Herr, wo doch der Herr gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes übt Gewalt, sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Darum schüttete ich meinen Zorn über sie aus und mit dem Feuer meines Grimmes machte ich ihnen ein Ende und ließ so ihr Treiben auf ihren Kopf kommen, spricht Gott der Herr. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns jetzt dein Wort gibst und bitten dich, lass es uns in rechter Weise hören, betrachten, verinnerlichen, dass wir es nicht als einen historischen Bericht ansehen, sondern als ein uraltes Wort, das aber in höchster Aktualität in unser Leben spricht. Und so bitten wir dich, segne, reden und hören. Amen. Liebe Gemeinde, eine Redewendung, die ihr vermutlich alle kennt: Wenn möglich, bitte wenden. Schon mal gehört, ne? Ihr habt ein Ziel, das ihr ansteuern wollt. Und zumindest nach dem Verständnis oder nach der Analyse eures digitalen Reiseführers, eures elektronischen Navigationssystems, seid ihr auf einem falschen Weg. Ich habe es nicht gezählt, wie viele Male in der Heiligen Schrift Boten Gottes sein Volk eindringlich dazu aufrufen: Wenn du auf diesem Ziel unterwegs sein willst, dann überprüf deine Richtung. Dann wende, kehr um. Und der Unterschied zwischen dem, was das Navigationssystem uns ans Herz legt, und dem, was Gottes Wort uns ins Innerste geben möchte, der ist an einer Stelle beträchtlich. Das Navigationssystem sagt, du musst den Weg ändern. Wenn wir vom Neuen Testament her überlegen, was Buße heißt, dann ist den Weg ändern nur die Folge dessen, was Buße eigentlich bedeutet, nämlich die Gesinnung ändern. Und das geht tiefer. Wir haben hier einen Text vom Propheten Hesekiel, und der ist wie ganz viele Texte aus den Propheten sehr gut geeignet, um an Buß- und Bettag betrachtet und gepredigt zu werden. Hesekiel ist keiner von denen, die besonders weich, besonders sanft sind. Er ist herb. Und es fehlen etliche Nuancen an tröstlichen Worten, aber er ringt. Und Hesekiel ist Priester. Und statt in Jerusalem im Tempel seinen Priesterdienst zu tun, sitzt er am Kanal Kebar in Babylon und muss Gottes Botschaft seinem Volk sagen. Wohl wissend, dass das viel Zeit braucht, ehe das Volk darauf eingeht, dass viele nicht hören werden und dass er manchmal mit seiner Botschaft und dem Misserfolg dieser Botschaft zur Resignation kommen wird. Er hält eine Standespredigt. Es sind Fürsten, Priester, Beamte, Propheten und das alles Volk, da werden wir dann noch drauf kommen, wer damit gemeint ist, angesprochen. Fünf Gruppen. Und diese Standespredigt ist zugleich eine ordentliche Standpauke. 780 Jahre ungefähr sind diese Worte alt. Was haben sie uns heute zu sagen? Ich behaupte mal, für einen geistlich wachen Beobachter unserer Zeit, unserer Situation, unserer Kirche, haben diese Worte eine erschreckend aktuelle Bedeutung. Der heilige Gott ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Das, was für seinen Sohn Jesus Christus gilt, so wie es in Herzensdorf in der Kirche am Triumphbogen oben angeschrieben ist, das gilt für den Vater und den Heiligen Geist in gleicher Weise. Und dieser heilige Gott fügt sich nicht Mehrheitsmeinungen. Dieser heilige Gott ist nicht abhängig von Beschlüssen seiner Geschöpfe. Und wenn diese Geschöpfe meinen, dass sich dieser Gott gefälligst mit nettem Umgang der Geschöpfe untereinander zufrieden zu geben hat, dann irren diese Geschöpfe. Der heilige Gott hat selber Ansprüche und die will er auch gewahrt wissen und erfüllt sehen. Wir werden es dann bei den einzelnen Gruppen noch sehen. Wir finden ähnliche Worte bei Zephania, Kapitel 3. Der hat es sehr knapp gefasst, aber auch sehr kernig. Und Zephania und Hesekiel könnten sich gekannt haben. Also man muss da nicht philosophieren, ob der einer vom anderen abgeschrieben hat. Wenn die sich gekannt haben, dann waren die höchstwahrscheinlich auch miteinander im Gespräch. Und auch im Neuen Testament finden wir das ja, dass Leute unterschiedlicher Herkunft Ähnliches berichten. Also wer im Glauben steht, in der Nachfolge ist und sich orientiert, wo sind noch Schwestern und Brüder im Glauben, der wird mit denen zumindest teilweise auch im Gespräch sein und solche exponierten Leute wie die Propheten natürlich höchstwahrscheinlich auch. Also wenn ihr dort irgendwas lest von literarischer Abhängigkeit oder so, manchmal werden ja diese Texte in Kalendern auch ausgelegt, das lässt sich vieles ganz einfach auch erklären. Hier wird das Land als ein Land ohne Regen bezeichnet oder das nicht beregnet ist. Moment, muss ich erst wieder zurückblättern. Du bist ein Land, das nicht beregnet ist, das nicht benetzt wurde zur Zeit des Zorns. Zorn Gottes ist nicht eine willkürliche Erscheinung, sondern die hat Ursachen, diese Erscheinung. Der Zorn hat seine Gründe. Und diese Gründe liegen im Auftreten, im Lebensvollzug, im Glaubensvollzug seines Volkes. Und ausbleibender Regen ist in der Heiligen Schrift für das Land Israel immer auch ein Zeichen des Gerichtes. Die wahrscheinlich berühmteste Begebenheit in diesem Zusammenhang ist ja die mehrjährige Trockenheit, die der Prophet Elia ankündigt, als der Ahab mit seiner Gottlosigkeit nun eine bestimmte Linie überschritten hat und wo der Elia dann sagt, es wird erst wieder Regen geben, wenn ich es sage. Und an dieser Geschichte kann man auch wunderbar festmachen, wie schnell menschliches Denken und Argumentieren in eine völlig irrsinnige Richtung geht. Als nach dieser Dürre oder gegen Ende dieser Dürre der Elia dem Ahab begegnet, da fragt der Ahab den Elia, na, sehe ich dich mal wieder, der du Israel ins Verderben stürzt? Welch ein Irrsinn. Und an wie vielen Stellen begegnet uns Ähnliches heute, dass Menschen sagen, wenn es einen Gott gäbe, wie kann er sowas dann zulassen? Und sie missachten völlig, dass Gott vorher klare Ansagen gemacht hat, von denen er nicht zurückzuweichen gewillt ist. Schauen wir uns die Gruppen mal an. Da sind als erstes die Fürsten. Ein Land des Zorns, das nicht beregnet wurde zur Zeit des Zorns, dessen Fürsten in seiner Mitte sind wie brüllende Löwen, wenn sie rauben. Sie fressen Menschen, reißen Gut und Geld an sich und machen viele zu Witwen im Lande. Eine klare Ansage im Blick auf soziales Fehlverhalten der führenden Schicht. Eine Klage über Ungerechtigkeit. Da ist bei uns heute die Sache so, in unserem Land zumindest nicht 1:1 übertragbar. Es gibt sicherlich manches, wo Ungerechtigkeit gegenüber dem einfachen Volk eine Rolle spielt. Das wird dann auch zum Teil politisch intensiv ausgeschlachtet, bleibt aber vielfach ohne Wirkungen und es wird von denen, die es eigentlich mal hören sollten, weithin ignoriert. Also die Altersarmut von Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben, die über Jahrzehnte ihres Lebens Steuern abgeführt haben, das ist schon ein beklagenswerter Umstand und da wäre Handeln angesagt. Und die, die die Entscheidung treffen können, die leben nicht mit dem Risiko der Armut, das muss man ja auch dazu sagen. Die zweite Gruppe, die Priester, sie tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied und lehren nicht, was rein oder unrein ist. Und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen, so werde ich unter ihnen entheiligt. Hier haben wir beide Komponenten. Die zwischenmenschliche, im Gesetz Gottes stehen klare Anweisungen, wie unter seinen Leuten miteinander umzugehen ist. Aber hier steht auch der Bereich mit, der Gott selber betrifft, wo er zuallererst und allein er berührt ist. Heilig, unheilig. Es wird also nicht mehr in Ehrfurcht vor Gott getreten. Er wird zum Kumpel gemacht. Und was Hesekiel, und da stimmt er mit manchen anderen Propheten überein, beklagt, dass die Sabbate ignoriert werden. Wer eine Computerbibel zu Hause hat, der kann sich das mal machen oder auf Tablet oder Handy und mal suchen, mein Sabbat oder meine Sabbate, wie oft das vorkommt. Gott erhebt einen Anspruch darauf, dass wir eine bestimmte Zeit für ihn auch verfügbar sind in der Anbetung. Natürlich hat Jesus recht, wenn er sagt, diese Unterscheidung, dass es einen heiligen Bereich gibt, wo wir Gott zur Verfügung stehen und einen profanen Bereich, wo wir tun und lassen, was wir können. Diese Unterscheidung gibt es nicht. Das ist auch im Alten Testament, im Tanach, nicht anders. Es sollte alles so geschehen, so gelebt werden, dass der heilige Gott mit dem Leben seines Volkes Ehre empfängt. Aber dann gibt es doch noch ein paar Dinge, die eben in besonderer Weise für Gott da sind. Und da klagen etliche der Propheten darüber, dass dem Volk der Sabbat egal ist oder weiten Teilen des Volkes. Nun können wir das mal getrost übertragen. Es gibt keine Verpflichtung, es gibt kein Gesetz dafür, für im neuen Bund, dass wir so und so viel Zeit für Gott gefälligst zur Verfügung haben sollen. Aber was ist er uns denn wert? Diese Frage dürfen wir uns stellen. Ich weiß, wer zum Buß- und Bettag kommt, der ist nicht unbedingt der erste Adressat dieser Botschaft. Aber vielleicht ist es ja auch mal möglich, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Es wird geklagt, wie viel momentan durch die Rückgänge in unserer Landeskirche eingespart werden muss. Ich habe es vor ein paar Jahren in Wildenfels in einem Gottesdienst gesagt. Ich heiße Das habe ich nicht gesagt, was jetzt als nächstes kommt. Ich heiße diese Entscheidungen nicht gut und halte sie nicht für richtig, die momentan so durchgepeitscht werden. Aber so wie das vor Jahren war oder vor Jahrzehnten, als ich am 16. Februar 1987 meinen Dienst in Schönau angetreten habe, waren alle 8 Pfarrämter, alle 8 Pfarrstellen unseres derzeitigen Kirchgemeindebundes, ich sage auch gerne mal Kolchose, ne, Zwangsvereinigung, waren alle 8 Pfarrstellen besetzt. Jetzt haben wir noch 3,5, von denen eine nicht besetzt ist. Und wenn ich aus dem Dienst gehen werde, dann stehen diesem Kirchgemeindebund noch 2,5 Pfarrstelle für normalen Pfarrdienst zur Verfügung und 1,5 Pfarrstelle für missionarische Dienste. Das ist das, was ab 2025 dann gelten soll. Es ist sehr zu hinterfragen, aber was unsere kirchliche Verwaltungsbehörden an oberster Stelle zu entscheiden haben oder was die regeln müssen, das sind zu einem ganz erheblichen Teil auch die Ergebnisse des Ungehorsams unserer Gemeinden. Nicht des Ungehorsams unserer Gemeinden gegenüber den kirchlichen Ordnungen, sondern gegenüber dem Missionsauftrag von Jesus. Ich freue mich, dass es gerade hier in Tschoben in den letzten Jahren, Monaten da eine erkennbare andere Entwicklung gegeben hat. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich weiß, es sind einige zum Glauben gekommen hier, haben mit Jesus sozusagen einen Bund geschlossen, haben sich taufen lassen, sind in der Gemeinde verwurzelt und nicht nur eingeschrieben. Tolle Sache, bin ich zutiefst dankbar. Aber das ist nicht der Trend in unserer Kirche. Und ich habe die Befürchtung, dass diese missionarischen Pfarrstellen oder halben Pfarrstellen, die da eingerichtet worden sind, eigentlich eine Panikreaktion darauf sind, dass der Mitgliederschwund so groß werden könnte, dass die Abwärtstendenz noch schneller kommt, als sie befürchtet worden ist, als sie erwartet wird, nach den demografischen Berechnungen. Und mal ganz ehrlich, erwartet ihr Segen, wenn wir nur aus Panik vor dem eigenen kleiner und letzten Endes auch bedeutungslos werden, anfangen, die Dinge zu tun, die Jesus als das Wesensmerkmal seiner Gemeinde deklariert hat? Ihr werdet meine Zeugen sein, das hat er den Aposteln gesagt, aber das gilt nicht nur für die. Das gilt für uns heute. Macht zu Jüngern alle Völker. Das gilt bis heute. Das ist nicht nur vorzulesen, wenn ein Kind aus einer ohnehin zur Gemeinde gehörenden Familie getauft wird, sondern das ist unser Auftrag. Macht zu Jüngern. Ich kann mich noch erinnern, als ich Student war, wenn wir aus der frommen Ecke mit diesen Argumenten kamen, dann wurden wir ganz schnell verschrien. Der Piet Kong, von den Pietisten, ne? Piet Kong, das war das, womit sie uns dann abgewatscht haben. Und dann waren ein paar Kommilitonen älterer Semester vor uns dann ins Vikariat gegangen und kamen dann am Ende ihres Vikariats nochmal wieder, gerade aus dem Norden der damaligen DDR. Wo du hinkommst, triffst du Leute, die wollen von Kirche nichts wissen. Ja, hat ja irgendwo seine Ursachen. Nein, die Sache, die Gott wichtig ist und heilig ist, die gilt zu allen Zeiten. Das ist keine Saisonbewegung, das ist keine kulturell irgendwie dominierte oder beeinflusste Sache, das ist ein Generalauftrag für sein Volk. Und wenn die Priester, und das kann man heute mal getrost auch auf die Pfarrer übertragen, an dieser Stelle nicht von vornherein eine klare Ausrichtung haben, ist in der Kirche was generell faul. Und das Letzte, was Gott durch den Propheten hier sagen lässt, so werde ich unter ihnen entheiligt. Also das heißt, die Ehrfurcht geht flöten, Gott wird lächerlich gemacht. Schauen wir doch, hören wir doch, was in unserem Land so alles an kulturellen Veranstaltungen stattfindet, wo Comedians und andere sich über Glaubensfragen meinen, lächerlich äußern zu dürfen. Bei den Moslems würden sie sich kaum getrauen. Die dritte Gruppe, das sind die Oberen, man könnte auch die Beamten sagen, sie sind wie reißende Wölfe, Blut zu vergießen, Menschen umzubringen, um ihrer Habgier willen. Da haben wir Gott sei Dank Kontrollmechanismen, aber hin und wieder trifft es halt auch zu, dass Korruption entdeckt wird. Müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Seine Propheten streichen ihnen mit Tünche darüber, haben Truggesichte und wahrsagen ihnen Lügen. Menschen, die von Gott nicht beauftragt sind zu reden, fangen an, Gottes Wort zu verdrehen, bringen Botschaften, die Gott so nie von sich gegeben hat, und beanspruchen für sich, das sei angeblich Gottes Wille. Ihr Lieben, ich sehe an dieser Stelle irgendwo die Spuren der sogenannten historisch-kritischen Theologie zumindest teilweise ihre Wirkung entfalten. Ich weiß, dass ich damit als Nestbeschmutzer innerhalb meiner Berufsgruppe gelte, aber das ist mir egal. Ich halte diese Theologie von ihrem Ansatz her für bedenklich, für verkehrt, weil sie das Wort Gottes nicht als Wort Gottes akzeptiert, sondern als ein Wort wie jedes andere. Und damit ist man dann darauf angewiesen, aus eigenem Ermessen irgendwelche Botschaften zu formulieren. Zuletzt kommen hier das Volk des Landes. Nun, da hier auch die Armen und Elenden genannt werden, die bedrückt werden, dürfte es auch innerhalb des Volkes des Landes eine gewisse Oberschicht sein, also die Kulaken oder wie man sie auch nennen will. Und da ist es wiederum eine soziale Frage, die angesprochen wird. Am Ende lesen wir hier etwas, das springt ein bisschen aus dem Rahmen. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen. Und weil das so ist, schüttet Gott am Ende seinen Zorn aus. Wir haben die fünf Gruppen und dann die Klage, dass ein einziger nicht zu finden ist. Und da bin ich ein Stück erschrocken. Weil Gott es einem einzelnen Menschen zutraut, dass er Schlimmes verhindern könnte, wenn er tapfer und konsequent eintritt, um das Unheil abzuwenden. Da fallen mir natürlich sofort zwei Beispiele aus der Heiligen Schrift ein. Das eine ist der Abraham, der ein bisschen zu zeitig aufgehalten hat. Und dann wurde eben Sodom und Gomorra doch dem Gericht überlassen. Und der andere ist Mose. Mehrmals ist Mose in Situationen, wo Gott sagt, Schluss mit diesem Pack. Ich fange neu an. Ich zermürbe die, ich reibe sie auf. Und einmal kriegt es Mose dann ganz konkret gesagt, Mose, mit dir fange ich neu an. Hätte übrigens im Einklang mit den Verheißungen zu Abraham gestanden. Es wäre keine Aufhebung der an Abraham ergangenen Verheißung gewesen. Mose sagt, Herr, wenn du die vernichten willst, dann musst du mich mit vernichten. Wenn du dieses Volk aufreiben willst, dann musst du mich mit töten. Und Gott lässt ab. Und da bin ich nicht erschrocken über diese Tatsache, sondern über mich. Ich habe mich ertappt gefühlt. Es hat in meinem Dienst mehrere Phasen gegeben, wo ich resigniert war, gefragt habe, hat es Sinn? Hört dir überhaupt noch jemand zu, außer den wenigen, die das ernst nehmen, was du sagst und die mit dir auch darüber ins Gespräch kommen? Kommt auch mal eine Rückfrage, auch mal eine andere Sicht der Dinge, ist ja alles okay. Aber ist nicht eine große Masse der Leute, die deine Botschaft hören, und letzten Endes beanspruche ich da schon auch die Botschaft Gottes zu verkündigen, ist nicht ein ganzer Teil der Hörer gar nicht so sehr interessiert, naja, man hört sich's an, man geht in diesen oder jenen Kreis, hat man mal was anderes auf dem Dorf, ist sonst nicht viel los. So kommt mir es gelegentlich vor. Und was bringt's? Ich habe euch schon mal erklärt, dass es in meiner Biografie ein Erlebnis gibt, wo Gott so auf die Sekunde und auf den
halben Meter genau in mein Leben eingegriffen hat, dass ich dann immer wieder zu dieser Entscheidung kam, nein, du hängst den Talar nicht an den Nagel. Ich habe kaum mit jemandem drüber gesprochen. Und alle Erklärungsversuche dann der Resignation Raum gegeben zu haben, die scheitern letzten Endes vor dem heiligen Gott, der ja nicht nur Forderungen stellt, sondern der zuallererst seinen Heiligen Geist gibt. Und der mit diesem Heiligen Geist uns auch befähigt, gegen Widerstände bestehen zu können, die von Mehrheiten ausgehen. Und ich habe es nicht gemacht. Also Buß- und Bettag ist jetzt keine Situation, wo ich euch die Leviten lese, sondern wo ich am Ende selber derjenige bin, der von dieser Botschaft ganz kernig angesprochen ist. Anderen ist das immer leicht gesagt. Selber das zu akzeptieren, du musst hier in die Buße gehen, nicht zuerst die anderen, predige dir das. Bringe du diese Situation vor Gott und in Ordnung, durch ihn in Ordnung. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Zumal ich bei solchen Dingen vielfach auch übersehen habe, dass im Hintergrund eine ganze Menge Leute, und es sind wahrscheinlich mehr, als ich es weiß, die Hände falten und für die Gemeinden und speziell auch für die Leute im Dienst der Gemeinde treue Fürbitte tun. Also an dieser Stelle auch mal ein Dankeschön an all die, denen das gilt. Und ich muss sagen, dieser Buß- und Bettag hat bei der Vorbereitung bei mir schon was ausgelöst. Und vielleicht ist das ja ein erster Schritt, dass auch Dinge in die Gänge kommen, die ich mir so sehnlichst erhoffe. Nicht für mich, nicht für meinen Erfolg, für den Segen der Gemeinde, für unser Heil und zur Ehre des lebendigen Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Sinne und unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.